Gefühlserben, der Podcast. Wir entschlüsseln die geheime Macht unserer Herkunft. Und wir schauen uns an, was uns die Wissenschaft dazu erzählen kann. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Hallo! Eine entspannte innere Ruhe, was ist das denn? Manche Menschen erleben sie nie. Ihr gesamtes System scannt permanent die Umgebung, es liest Gesichter, prüft Tonlagen der Stimmen, achtet auf Pausen im Gespräch. Es registriert, wenn jemand einen Raum betritt, bevor der Verstand es wahrgenommen hat. Und von außen ist das meist gar nicht sichtbar, da scheint alles okay. Viele Betroffene erscheinen ruhig, kontrolliert und sehr leistungsfähig. Hinter der Fassade aber, in ihrem Innern, arbeitet eine sehr fein eingestellte Alarmanlage, jederzeit bereit, Signal zu geben. Und wenn der Alarm losgeht, will die Reaktion so gar nicht zum Anlass passen. Die Forschung spricht von Hypervigilanz, einer permanenten inneren Wachsamkeit, die deutlich über normalen Alltagsstress hinausgeht. Dieses Phänomen ist erstaunlich weit verbreitet. Es äußert sich in Schreckhaftigkeit, überraschendem Zurückzucken im Kontakt mit anderen und kann sich in Misstrauen steigern, schließlich in Angst, sogar in einer Angststörung. Und die Betroffenen wissen oft gar nicht, was ihnen geschieht, dass das, was sie erleben, einen Namen trägt, Hypervigilanz eben. Im Deutschen würden wir von Überwachsamkeit sprechen, von Übererregung. Woher kommt dieses Phänomen? Welche psychologischen, aber auch neurobiologischen Ursachen hat es? Wie kann sich darin die Geschichte der Familie widerspiegeln? Und natürlich, wie können wir dieses Alarmsystem so kalibrieren, dass es uns nicht mehr permanent stresst, sondern nur bei echter Gefahr schützt? Darum geht es in dieser 66. Folge von Gefühlserben. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich. Es ist wunderbar zu erleben, wie immer wieder neue Kontakte über diesen Podcast entstehen. Die vorige Folge über die schwarzen Schafe und Sündenböcke war für viele der Anlass zu sagen oder zu schreiben, ja, ich auch. Und es tut gut zu hören, dass ich damit nicht alleine bin. Dankeschön für diese Resonanz und ebenso Dankeschön für die Spenden über das Portal Buy Me a Coffee. Sie sind eine wertvolle Unterstützung. Zum inneren Alarm zur Hypervigilanz. Wie kann sie sich zeigen? Du sitzt in einem Meeting, eigentlich läuft alles normal. Zahlen werden präsentiert, jemand stellt eine Frage, die Vorgesetzte antwortet. Aber irgendetwas in dir ist nicht bei den Zahlen, es ist bei ihr, bei der Art, wie sie die Worte betont, bei der kleinen Pause, bevor sie geantwortet hat. War da Ungeduld? Gereiztheit? Du bist dir nicht sicher und sicher wirst du dir auch nicht werden. Ein Teil von dir arbeitet bereits daran, diese Frage zu beantworten und dieser Teil ist so beschäftigt, dass du den Rest des Meetings nur noch halb mitbekommst. Eine Nachricht kommt. Kurz, sachlich, kein Emoji. Nichts, was beunruhigend wäre. Trotzdem liest du sie noch einmal und dann noch einmal. Beim ersten Lesen denkst du, alles okay. Beim zweiten fragst du dich, ob da nicht doch ein Unterton ist. Beim dritten weißt du selbst nicht mehr, was du eigentlich suchst, legst das Telefon weg und nimmst es 5 Minuten später wieder in die Hand. Ist irgendwas im Busch? Jemand öffnet die Tür, schnell und unerwartet. Du zuckst zusammen, dein Herz macht einen Satz, dein Körper reagiert mit einem kräftigen Schub von Stresshormonen. Dann nimmst du erleichtert wahr, dass es nur die Kollegin war, die kurz reinschaut. Kein Anlass für einen Alarm. Du lachst kurz und tust so, als sei nichts geschehen. Aber im Geist fragst du dich, ob mit dir eigentlich alles okay ist. Warum bei solchen kleinen Anlässen der Vollalarm losgeht und warum in aller Welt du ein solcher Schisser sein musst. Um das mal vorwegzunehmen, für diese Reaktion, so lästig sie auch immer sein mag, gibt es gute Gründe. Sie zu verstehen, hilft uns aus der Selbstabwertung heraus. Abends fällst du erschöpft ins Bett. Es ist diese Art Erschöpfung, die tief im Körper sitzt. Den ganzen Tag hast du funktioniert, aufgepasst, reagiert, hast dich um alles gekümmert. Und jetzt, wo du loslassen könntest, gelingt es nicht. Der Körper liegt still, aber der Geist dreht seine Runden. Szenen vom Tag tauchen auf, Dinge, die gesagt wurden, Dinge, die hätten anders gesagt werden sollen. Du weißt, dass du schlafen solltest und irgendwann gelingt das auch. Aber um 3 Uhr nachts bist du wieder wach. Und jetzt kommt der Gedankenkreisel so richtig auf Touren. So zeigt sich Hypervigilanz. Aus wissenschaftlicher Perspektive bezeichnet sie einen Zustand anhaltender, übermäßiger Wachsamkeit, in dem ein Mensch seine Umgebung fortlaufend auf mögliche Gefahren, Spannungen oder kleinste Veränderungen hin überprüft. Im Unterschied zur Angst, die wir eher als ein allgemeines Gefühl von Besorgnis oder Unsicherheit erleben, ist Hypervigilanz stärker auf konkrete Reize und mögliche Signale von Bedrohung fokussiert. Der Körper bleibt in einer Art Daueralarmbereitschaft. Von einer Angststörung unterscheidet sie sich vor allem dadurch, dass Hypervigilanz ein Schutzmodus sein kann, der im Zusammenhang mit Stress, Belastung oder Trauma auftritt, während eine Angststörung eine klinische Diagnose mit breiterem Symptombild ist. Die Störung beeinträchtigt uns auch deutlich stärker. Es ist daher wichtig, in einer Differentialdiagnostik genauer hinzuschauen, worauf die Symptome zurückzuführen sind. Was bei der Hypervigilanz im Körper passiert, ist gut erforscht. Im Zentrum steht die Amygdala, unser Angstzentrum im Gehirn. Es ist für die Wahrnehmung von Bedrohungen zuständig. Es arbeitet sehr schnell, viel schneller als das Bewusstsein. Wenn es Alarm schlägt, kommt eine Kettenreaktion in Gang. Ein komplexes Netzwerk aus Amygdala, präfrontalem Kortex, Hippocampus und dem Stresssystem des Körpers bewirkt eine Ausschüttung von Hormonen, vor allem Cortisol und Adrenalin. Der Puls beschleunigt, die Muskeln spannen sich an, die Sinne schärfen sich. Das geschieht im Bruchteil von Sekunden, lange bevor wir überhaupt begriffen haben, was gerade passiert. Bei Menschen mit Hypervigilanz ist diese Schaltschwelle dauerhaft abgesenkt. Die Amygdala springt früher an, reagiert auf schwächere Reize und kehrt langsamer in den Ruhezustand zurück. Der Neurologe Stephen Porges hat mit seiner Polyvagaltheorie ein hilfreiches Modell für die Einordnung dieses Phänomens geliefert. Sie beschreibt, wie unser Nervensystem drei Zustände kennt: einen Zustand der Sicherheit und sozialen Verbundenheit, einen Zustand der Mobilisierung, Kampf oder Flucht, und einen Zustand des Erstarrens und Rückzugs. Menschen mit Hypervigilanz sind im mittleren Zustand gefangen. Das System ist mobilisiert und auf Gefahr vorbereitet, aber die Gefahr kommt nicht. Der Körper kann weder kämpfen noch fliehen und findet auch keinen Weg zurück in den Ruhezustand. Das ist mit einem dauerhaft erhöhten Cortisolspiegel verbunden und der hinterlässt seine Spuren. Der Schlaf wird schlechter, die Konzentration leidet, das Immunsystem gerät unter Druck. Hypervigilanz ist eine reale Stressreaktion des Nervensystems, sie ist messbar, sie zeigt sich im Blut, im Gehirn, im Körper. Insgesamt also eine wirklich belastende Sache. Nun ist dieses Phänomen keine boshafte Laune der Natur. Das ist eine grundlegende Erkenntnis der Wissenschaft. Hinter den allermeisten Symptomen, die wir an uns erleben, steckt ein tieferer Sinn, eine wichtige Schutzfunktion. Wenn wir sie verstehen, öffnet sich meist ein Weg hinaus. Wie also entsteht Hypervigilanz? Was ist ihr tieferer Sinn? Eine Ursache kann schon vor unserer Geburt liegen. Wenn die Mutter während der Schwangerschaft unter anhaltendem Stress steht, häufig Angst hat, weil sie sich bedroht fühlt, wird das Kind bereits im Mutterleib auf erhöhte Wachsamkeit eingestellt. Die sogenannte HPA-Achse, unser Stresshormonsystem, wird in dieser frühen Phase des Lebens kalibriert und wir kommen mit einem Nervensystem zur Welt, das bereits gelernt hat, hier draußen ist es gefährlich. Eine weitere Ursache sind reale und tatsächlich erlittene Situationen in Kindheit und Jugend, also Gewalt, Missbrauch, Demütigungen, die emotionale Unberechenbarkeit der Familie, Erfahrungen, in denen Wachsamkeit überlebenswichtig war. Wenn man in einer Familie aufgewachsen ist, in der man immer auf der Hut sein musste, weil sonst jemand ausflippte. Wenn man in Kindergarten oder Schule Mobbing ausgesetzt war. Das Alarmsystem hat hier geleistet, was es leisten sollte. Es hat uns nach Kräften geschützt. Blöd nur, es ist auch aktiv geblieben, obwohl keine Gefahr mehr besteht. Ähnlich bedeutsam, aber subtiler sind frühe Bindungserfahrungen. Wer als Kind nicht sicher gebunden war, wer enge Bezugspersonen erlebt hat, die unberechenbar, emotional abwesend oder auch übergriffig waren, lernt früh, die Umgebung ständig zu überprüfen. Das haben wir nicht bewusst entschieden. Es ist eine sinnvolle Anpassung an eine Welt, in der wir auf Sicherheit und die liebevolle Zuwendung anderer nicht vertrauen konnten. Hypervigilanz entsteht oft auch in einem Umfeld, in dem vieles nicht gesehen, nicht gesagt oder nicht bearbeitet wurde. Scham, Schuldgefühle oder verschwiegene Familiengeschichten können dazu führen, dass wir besonders sensibel auf Stimmungen, Bewertungen und versteckte Hinweise reagieren. Manchmal ist das Gefühl, etwas nicht zu dürfen oder anders zu sein als andere, so stark, dass das Nervensystem in eine Dauerwachsamkeit rutscht. Und schließlich gibt es die transgenerationale Dimension, die uns bei Gefühlserben natürlich immer wieder interessiert. Hypervigilanz wird weitergegeben. Durch das Erziehungsverhalten der Eltern, die emotionale Atmosphäre in einer Familie, durch das, was unsere Nächsten ausstrahlen, ohne es je auszusprechen. Wer mit einem ängstlichen, traumatisierten oder chronisch angespannten Elternteil aufgewachsen ist, hat diese Prägung des Nervensystems übernommen. Manchmal tragen wir einen Alarm in uns, der gar nicht der eigene ist. Eine Frage an dich, wenn du dieses Phänomen auch aus eigenem Erleben kennst: Mit welchem dieser Gründe gehst du in Resonanz? Und wie zeigt sich das im konkreten Verhalten? Spür doch nach dem Ende dieses Podcasts nochmal nach und mach dir vielleicht ein paar Notizen dazu. Nun gibt es eine Menge Gründe, aus diesen Mustern auszusteigen. Das Leben fühlt sich entspannter an. Gesünder ist es auch, wenn dieser permanente stille Alarm endlich abgeschaltet wird. Es sind vor allem drei Bewegungen, die uns dabei helfen. Die erste Bewegung: würdigen. Viele Menschen schämen sich für ihre Schreckhaftigkeit, für ihre Überwachsamkeit. Sie beschimpfen sich innerlich, wenn sie wieder zusammenzucken, wieder überreagieren, einfach nicht zur Ruhe kommen können. Wenn wir aber würdigen, dass dieses Alarmsystem so fein eingestellt ist, weil es gebraucht wurde, weil sein Schutz wichtig war, weil es uns in einer Zeit, in der Unberechenbarkeit zum Alltag gehörte, wach gehalten hat, dann ändert das etwas Grundsätzliches. Wir beginnen, uns selbst anders zu begegnen. Wir sind dann nicht mehr die mit einem Problem, sondern die mit einer Geschichte, die von Bedeutung ist. Diese erste Bewegung wird oft unterschätzt: das Alarmsystem zu würdigen, bevor wir versuchen, es zu verändern. Wer seinen inneren Wachhund beschimpft oder gar anbrüllt, macht ihn zusätzlich nervös. Wer ihn anerkennt: ich weiß und würdige, dass du eine wichtige Aufgabe für mich erledigt hast, schafft die Voraussetzung dafür, dass er sich etwas entspannen kann. Das gilt auch für die Würdigung transgenerational übertragener Hypervigilanz. Ich würdige, dass das Nervensystem meiner Vorfahren sie in Situationen, in denen ihr Leben bedroht war, beschützt hat. Auch wenn für mich selbst das heftige Erschrecken bei plötzlichen Geräuschen gar nicht hilfreich ist. Die zweite Bewegung: dem Nervensystem neue Erfahrungen ermöglichen. Hier begegnen wir einem Missverständnis, das viele frustriert. Es klingt etwa so: ich habe doch nun verstanden, wofür diese Überwachsamkeit gut ist, woher sie kommt, habe viel gelesen, mit anderen darüber gesprochen und trotzdem ändert sich kaum etwas. Der Alarm läuft einfach weiter. Bin ich zu blöd für diese Welt? Du kennst meine Antwort schon. Nein, natürlich nicht. Dass die Erkenntnis nicht zu einer signifikanten Entlastung führt, hat einen simplen Grund. Das Nervensystem lernt nur durch Erfahrungen, durch Empfindungen, durch den Körper. Einsicht alleine reicht nicht. Was wirklich wirkt, sind kleine, wiederholte Momente, in denen der Körper spürt: es ist gerade sicher. Ich kann die Schultern senken, ich kann tief einatmen und vor allem lange ausatmen. Das kann in einer bewussten Bewegung geschehen, in einem bestimmten Atemrhythmus, in einer liebevollen Berührung. Es kann auch eine Begegnung sein, ein Gespräch, in dem wir uns gehört fühlen, eine Umarmung, die lange genug dauert. Das Nervensystem reguliert sich am leichtesten in der Verbindung mit anderen Menschen. ExpertInnen sprechen hier von Koregulation. Was damit gemeint ist: Sicherheit ist manchmal etwas, das wir uns zunächst von anderen borgen müssen, bevor wir sie in uns selbst finden können. Die dritte Bewegung: Sicherheit erlernen. Das klingt seltsam, oder? Sicherheit erlernen? Ja, genau. Ein Nervensystem, das viele Jahre auf Alarm eingestellt war, kennt Sicherheit nur in absoluten Ausnahmesituationen. Es muss neue Erfahrungen sammeln, viele davon, und das braucht Zeit und Geduld. Eine Abkürzung dafür gibt es nicht, aber wir kennen ja jetzt die Richtung. Diese Richtung heißt, den gegenwärtigen Moment immer wieder kurz befragen. Nicht als rhetorische Frage, sondern wirklich ernst gemeint: bin ich gerade jetzt in diesem Augenblick in Sicherheit? Meistens wird die Antwort lauten: ja. Wir wissen doch eigentlich, dass die Freundin uns nichts Schlechtes wünscht, obwohl ihr Gesichtsausdruck oder ihre Stimme uns gerade etwas seltsam vorkommen. Das Bewusstsein kennt diese Antwort, aber im Nervensystem muss diese Botschaft auch ankommen, indem wir die Bauchmuskeln loslassen, die Schultern sinken lassen, den Atem vertiefen und uns sagen, ich bin jetzt und hier wirklich sicher. Je öfter das Nervensystem diese Erfahrung macht, je öfter es registriert, dass Entspannung keine Bedrohung ist, desto eher kann sich der Schwellenwert des Alarmsystems verschieben. Der Alarm wird nicht gelöscht, aber er wird leiser und meldet sich seltener. Und irgendwann gibt es dann Stunden, ja Tage, an denen wir wirklich zur Ruhe kommen. An dieser Stelle taucht ein Gedanke auf, der nahe liegt. Wenn die Welt doch gerade tatsächlich sehr unsicher ist, inmitten von politischen, wirtschaftlichen, ökologischen und militärischen Gefahren, sind Menschen mit einem dauerhaft aktivierten Alarmsystem dann nicht eigentlich sogar im Vorteil? Weil sie von Natur aus wachsam sind, jederzeit vorbereitet und anderen damit einen Schritt voraus? Die Antwort, die Forschung und Erfahrung geben, ist eindeutig: Nein. Ein chronisch überaktiviertes Alarmsystem verliert seine Trennschärfe. Wer alles als bedrohlich registriert, kann nichts mehr wirklich priorisieren. Ein Mensch mit Hypervigilanz reagiert auf die schlechten Nachrichten aus der Ukraine oder den USA genauso wie auf den falschen Tonfall eines Kollegen, auf die Weltpolitik genauso wie auf eine verspätete Antwort auf die Messenger-Nachricht. Das Nervensystem unterscheidet nicht mehr zwischen groß und klein, zwischen real und befürchtet, zwischen jetzt und damals. Es ist dauerhaft am Anschlag. Und genau das macht es in Momenten, in denen es darauf ankommt, unzuverlässig. Was uns in unsicheren Zeiten tatsächlich trägt, ist die Fähigkeit zur Regulation. Die Fähigkeit, ruhig genug zu bleiben, um klar zu denken, Bedrohungen realistisch einzuschätzen, abgewogen zu entscheiden, was jetzt wichtig ist und was warten kann. Dann bleiben wir handlungsfähig, statt in Starre oder Dauererregung zu kippen. Das gelingt einem gut kalibrierten Nervensystem besser, einem, das auf echte Gefahr reagiert, danach aber auch wieder herunterfährt. Es spart uns eine Menge Kraft und Energie, die wir gut gebrauchen können, wenn es wirklich ernst wird. Nein, Hypervigilanz ist nicht das schützende Radar mit besonders feiner Antenne. Sie ist eher ein Rauchmelder, der auch Alarm schlägt, wenn im Toaster die Krümel der vergangenen Tage verkokeln. Übrigens, vor einigen Tagen, gerade als ich meiner Frau von dieser Folge erzählte, passierte das bei uns zum ersten Mal. Bei einem echten Brand laufen wir dann Gefahr, eben nicht angemessen zu reagieren, weil wir zu oft Fehlalarme erlitten und überreagiert haben. Lasst uns noch einmal die drei Bewegungen anschauen, die dabei helfen, das innere Alarmsystem in einen gut eingestellten Zustand zu überführen. Die erste ist die des Würdigens. Wir verstehen, das System ist Ausdruck der wunderbaren Intelligenz unserer menschlichen Natur. Es hat seinen Dienst getan, wie es geprägt wurde. Wenn wir den Kampf dagegen beenden und stattdessen diese Intelligenz anerkennen, schaffen wir eine innere Atmosphäre, in der Veränderung möglich wird. Und wir können auch noch einmal mit Selbstmitgefühl auf jene Zeit schauen, in der uns oder unseren Vorfahren das Alarmsystem das Überleben gesichert hat. Die zweite Bewegung erinnert uns daran, dass unser Nervensystem durch Erfahrungen lernt. Kleine, wiederholte Momente, in denen der Körper spürt, jetzt ist es ruhig, jetzt bin ich sicher, jetzt darf ich atmen. Das können Momente der Stille sein, der Bewegung, der Verbindung mit einem anderen Menschen. Jeder dieser Momente hinterlässt eine Spur und die bilden schließlich irgendwann neuronale Bahnen, die ein neues Lebensgefühl ermöglichen. Die dritte Bewegung betrifft den Umgang mit dem gegenwärtigen Moment. Das überaktivierte Alarmsystem lebt im Vorausgriff. Es ist immer schon beim nächsten möglichen Risiko, bevor das Aktuelle überhaupt eingeschätzt ist. Die Gegenbewegung ist eine einfache Frage. Was ist gerade jetzt? Bin ich in diesem Augenblick in Gefahr oder darf ich mich sicher fühlen? Meistens lautet die Antwort, ich bin sicher. Diese kleine Unterbrechung, immer wieder geübt, verändert mit der Zeit die Richtung, in die wir unsere Aufmerksamkeit richten. Weg vom Morgen hin zum Jetzt. So trainieren wir unser Bewusstsein und erleben in der Folge ein entspannteres Zusammenspiel zwischen unseren Gedanken und den Reaktionen unseres Körpers. Ja, so können wir uns wirklich sicher fühlen und unser Lebensgefühl wendet sich langsam, aber spürbar zum Besseren. Es kehrt endlich Ruhe ein. Das war die 66. Folge von Gefühlserben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, es hilft mir, wenn ihr diesen Podcast abonniert, positiv bewertet und anderen weiterleitet. Wenn ihr euch mit euren eigenen Gefühlserbschaften beschäftigen wollt, am 28. Juni gebe ich wieder mein 3-stündiges Kompaktseminar. Ich freue mich darauf, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Mein Newsletter empfehle ich euch, wenn ihr über Aktuelles informiert werden möchtet. Ich verrate schon mal, da kommt schon bald eine ziemlich große Sache. Also auf svenrode.com könnt ihr abonnieren. Wer mir seine Wertschätzung für diesen werbefreien Podcast ausdrücken möchte, das Spendenportal Buy Me a Coffee ist nur einen Klick in den Shownotes entfernt. In der nächsten Folge von Gefühlserben geht es um Sorgen. Wofür sie gut sind und wofür nicht. Sie gehören natürlich zum Leben, schärfen den Blick, helfen uns vorauszudenken. Aber manche Sorgen drehen sich im Kreis, ohne je anzukommen. Wir schauen in dieser nächsten Folge darauf, was Sorgen leisten können und was es bedeutet, wenn das Sorgenmachen zum Gefühlserbe wird. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bin Sven Rode, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Tschüss, bis zum nächsten Mal.